Schönen guten Morgen auch von mir. Auch schönen guten Morgen an unsere Gäste. Ist das unser neuer Gästebereich? Schön, dass ihr da seid. VIP. Du fragtest mich, ist das okay so? Ich sage, kein Problem, du sitzt nicht auf meinem Platz. Schon witzig, ne? Wir müssen uns hier immer die Plätze rechtzeitig reservieren. Schön, dass ihr da seid. Auch Olga da hinten. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank auch Jonas für die Einleitung. Du hast mich gefragt, gib mir mal, Papa, gib mir mal einen Tipp, ne, worüber soll ich die Einleitung machen? Ich sage, ich habe mich noch nie mit jemandem abgesprochen, warum soll ich das mit dir anfangen? Aber das macht der Heilige Geist, so wie ich das festgestellt habe. Quelle des Lebens war dein Thema, mein Thema ist die Bibel. Was ist die Bibel wert? Was ist uns diese Quelle des Lebens wert? Diese Frage stellen wir uns heute. Was ist an diesem Buch so besonders? Ein Punkt hat Jonas schon genannt, wie gesagt. Warum lesen wir jeden Sonntag hier aus diesem Buch? Beweist es uns etwa die Existenz Gottes? Diese Frage kann man nur mit Nein beantworten, denn Beweise gibt es nur in der Mathematik. Die Bibel kann uns Gottes Existenz nicht beweisen. Trotzdem lesen wir daraus. Geschehen etwa Wunder, wenn wir es lesen? Ist die Bibel nicht ein bisschen zu alt für die heutige Zeit, für diese technisierte Zeit, in der wir leben? Obwohl auf Technik ja nicht immer Verlass ist, wie wir vorhin gemerkt haben. Wir mussten lange auf den Liedtext warten. So ist die Technik, die kann uns ganz, ganz schnell im Stich lassen. Warum lesen wir die Bibel oder sollten es tun? Dieses alte Buch. Ich meine, wer liest schon die Zeitung von gestern? Hat das jemand schon mal getan? Weil jeden Morgen ist eine neue Zeitung da. Wer interessiert sich für das Wetter von gestern? Keiner. Dann, warum existiert dieses Buch dann überhaupt noch? Aussagen sind aktuell heute zum Beispiel so wie, die Bibel enthalte Gottes Wort, sie sei aber nicht Gottes Wort, also die ganze Heilige Schrift. Diese Aussagen sind sehr typisch für unsere heutige Zeit. Besonders das Alte Testament gilt diesen Theologen als sehr wenig zuverlässig. Und die Schöpfungsgeschichte, die historischen Berichte, das wird heutzutage relativiert. Manche behaupten sogar, das Alte Testament könnte man gänzlich streichen, aus der Bibel herausnehmen. Wirklich? Ist das wirklich so? Da stellen sich Fragen, stellt man sich dann Fragen, wie stehen wir zur Bibel? Kann man Christ sein? Und ohne an das Alte und sowie an das Neue Testament zu glauben? Kann man dem Neuen Testament vertrauen und dem Alten Testament misstrauen? Ich zeige uns mal eine Grafik, sage ich mal, oder ein Bild. Was ist hier zu sehen? Unser Hauskreis, der kennt bereits dieses Bild. Über einer Geraden spannen sich unzählige verschiedenfarbige Halbkreisbögen. Manche Radien spannen sich von einem Ende des Bildes bis zum anderen. Andere sind klein oder sogar sehr winzig. Es ist insgesamt ein sehr schöner Anblick. Ist das ein modernes Kunstwerk? Dieses Bild ist eine grafische Darstellung von Querverweisen zwischen den Versen in der Bibel. Ich zeige uns mal eine nähere Ansicht. Das ist eigentlich ein HD-Bild. Also es ist ein bisschen zu hell, aber man müsste das eigentlich noch größer auflösen, um die Tiefe zu erkennen. Und hier sind jeder der 63.779 biblischen Querverweise mit einem einzelnen Bogen dargestellt. Die Farbe entspricht dem Abstand zwischen diesen Versen, wodurch ein regenbogenähnlicher Effekt entsteht. Unterhalb der geraden Linie, wo sich das Bogendiagramm drauf spannt, finden sich Balkendiagramme unterschiedlicher Länge. Sie stellen die einzelnen Kapitel dar der Bibel. Also alle weißen Balken, also auf dem Bild vorhin, das sind tatsächlich die Anzahl der Kapitel in der Bibel. Und in der Mitte war Psalm 119 zu erkennen. Das war dieser ganz lange Strich in der Mitte. Das ist das längste Kapitel der Bibel. Ja, die Bibel, das sind 66 Bücher, aber es ist ein Wort Gottes. Und der Inhalt und der Zusammenhang lässt sich nicht natürlich erklären. Dieser Zusammenhang, der durch diese Bögen verbunden und verwoben ist. Man kann das Alte Testament vom Neuen Testament nicht trennen. Es ist miteinander verbunden. Es ist ein Wort Gottes. Was ist der Grund dafür, dass es auch heute vor uns liegt und wir daraus lesen werden? Sind wir heute tatsächlich hier versammelt, um aus einem alten Buch zu hören? Es sind doch gefährliche Zeiten. Es gibt Corona. Es ist gefährlich, sich zu versammeln. Aber tatsächlich gibt es bis heute Länder, in denen Menschen ihr Leben riskieren, um an eine Bibel zu kommen. Während bei uns der Besitz der Bibel ganz normal ist. Und es gibt vielleicht Menschen, die wissen das gar nicht mal, dass sie eine Bibel irgendwo zu Hause im Schrank haben. Und das hängt mit der Reformation zusammen. Denn seit der Reformation durch Martin Luther ist die Bibel das Markenzeichen der evangelischen Christenheit geworden. 2017 haben wir 500 Jahre Reformation gefeiert, als Deutschland, als Land. So weit, so gut. Aber wenn man anschaut, was da gefeiert wurde, stellt man fest, es war eine riesige Veranstaltung, in der nicht der Protestantismus gefeiert wurde, also der Unterschied zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche, sondern die Gemeinsamkeiten, inklusive der islamischen Glaubensvertreter. Es gab sogar die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Und wisst ihr, wer diese Aufgabe übernommen hat? Ein Roboter. Man konnte da am Bildschirm seine Eingaben machen, was man für ein Typ ist. Und dann gingen die Hände hoch, Lichter gingen an und dann wurde irgendein Segensspruch ausgesprochen. Ja, so viel zur Reformation. Bereits noch zu Lebzeiten Luthers klagte er schon über das geringe Interesse des Wortes am Wort Gottes. Und das sind 500 Jahre her. Er sagte, man sehe an, wie teuer und lieb man die Kunst hat, welche ein Fieber oder die Pest heilen kann. Wie läuft, rennt, gibt, tut jedermann alles hierzu. Aber den Schatz und das Kleinod, das den Tod mit allen Krankheiten, Jammer und Not wegnimmt, das achtet niemand. Und ist doch die hohe, ewige Wahrheit, Gott selbst, gelobt in Ewigkeit. Ist dieses Zitat von Martin Luther noch aktuell? Wir können es überprüfen. Welches Wort könnte man für das Wort Kunst einsetzen? Was könnte man da einsetzen? Das kann jeder für sich tun. Dieses Wort Kunst könnte man einsetzen. Wissenschaft, danke. Ja, man sehe an, wie teuer und lieb man die Wissenschaft hat, welche ein Fieber oder die Pest heilen kann und so weiter. Oder Netflix. Man sehe an, wie teuer und lieb man Netflix hat, welche ein Fieber oder die Pest heilen kann. Wie läuft, rennt, gibt, tut jedermann alles hierzu. Und so weiter. Also alles, was einem lieber ist als das Wort Gottes, könnte man da einsetzen. Und dann stellt man fest, tatsächlich, Luther hatte damals recht. Dieses Zitat ist aktueller denn je. Die Unkenntnis über die Bibel und deren Inhalt ist größer als jemals zuvor. Und als eine Schulklasse den Braunschweiger Dom besucht hatte und dann diese Christusgestalt an der Wand sah, im Braunschweiger Dom, das ist das Immerwartkreuz in einem Seitenschiff des Doms. Und da fragte jemand von den Kindern oder Erwachsenen, ich weiß nicht, welche Schulklasse das war, was macht denn der Mann da an den beiden Holzbalken? Ja, in der Kirche selbst und der Theologie sieht es nicht viel besser aus. Man beruft sich zwar auf die Bibel, aber selten hört man noch, was Luther so wichtig an ihr war. Zum Beispiel Luther, dass sie nämlich diese einzige Medizin war, was Sünde und Tod wegnehmen kann. Auch ein Zitat von Luther. Ja, auch in der christlichen Gemeinde ist das Bibelinteresse zurückgegangen. In den Gottesdiensten schrumpft der Zeitraum, den man der Verkündigung des Wortes Gottes einräumt. Und der indische Kulturphilosoph Vishal Mangalwadi, der auch auf dem Reformationsjubiläum da anwesend war, hat ein Buch über den gewaltigen Einfluss geschrieben, den die Bibel über die Jahrhunderte auf das Leben der Menschen, auch speziell hier in Europa, ausübte. Und er zeigt in seinem Buch, dass die wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Kraft Europas wesentlich von der Bibel bestimmt wurde in der Vergangenheit. Ein Zitat aus diesem Buch. Er schreibt, heute ist unser Kontinent dabei, das christliche Erbe zu verspielen. Beim Vertrag von Lissabon, der 2007 nach der gescheiterten EU-Verfassung beschlossen wurde, konnte man sich nicht einmal mehr auf die bloße Erwähnung des Gottesbegriffes einigen. Ein deutliches Zeichen dafür, dass sich Europa in einem tiefgreifenden Prozess der Abkehr von seinen christlichen Wurzeln befindet. Die Folgen sind mit Händen zu greifen, um nur einige zu nennen. Dauerfinanzkrise, Separatismus, Uneinigkeit, Abkehr von den biblischen Eheordnungen als lebenslange Gemeinschaft von Mann und Frau, steigende Kriminalität und Gewaltbereitschaft. Warum ist das so? Ist die Bibel tatsächlich nicht mehr glaubwürdig? Damit hätte die Abkehr von Gottes Wort seine Berechtigung. Denn schließlich gibt es nicht nur die Bibel allein, sondern viele andere, in Anführungszeichen, weise Worte, zum Beispiel die von Buddha. Er hat sehr viel hinterlassen. Ein Zitat nur von ihm. Im Hintergrund seht ihr auch eine große Statue. Er sagte, glaube nichts, weil ein Weiser es gesagt hat. Glaube nichts, weil andere es glauben oder alle es glauben. Glaube nichts, weil es geschrieben steht. Glaube nichts, weil es als heilig gilt. Glaube nichts, weil ein anderer es glaubt. Glaube nur das, was du selbst als wahr erkannt hast. Hört sich das nicht viel besser an? Hört sich das nicht ansprechend da an? Ist das nicht wahr? Wenn man nach diesen Worten lebt, dann kann man ja gar nichts mehr verkehrt machen, oder? Ist das nicht besser, wenn man nichts mehr falsch machen kann im Leben? Auf welcher Grundlage stand Buddha, indem er diese Worte aussprach? Diese Frage stellt sich. Auf welche Grundlage bezog er sich? Was haben wir eigentlich davon, wenn wir dem glauben, was geschrieben steht? Sei es jetzt, was Buddha hinterlassen hat oder was Jesus Christus hinterlassen hat in seinem Wort. Lass uns mal darüber nachdenken. Denn ist es nicht das, was wir uns bei allem, was wir tun, immer fragen? Fragen wie, macht es Sinn? Steht das im Verhältnis? Ist das glaubwürdig? Was hat es für einen Nutzen? Oder vor allem, was springt für mich dabei heraus? Die Grundlage, von der Buddha ausgeht, ist die, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Das habe ich so für mich angenommen. Das, was der Mensch als wahr erkannt hat, ist die Wahrheit. Was passiert aber, wenn ein anderer Mensch etwas anderes für wahr hält? Dann hat er eine eigene Wahrheit für sich entdeckt. Was ist daran so falsch? Ist das nicht auch gut? Das Problem dabei ist, dabei wird Wahrheit beliebig. Und das kann nicht sein, denn dann wäre ja allein das Wort Wahrheit schon überflüssig. Dann können wir das Wort Wahrheit aus dem Duden streichen. Und in so einer Zeit leben wir. Jeder darf seine eigene Wahrheit finden. Und heute leben wir in einer Zeit, wo Wahrheit definiert wird als zum Beispiel etwas, was man das ganze Leben lang suchen muss. Als etwas, was man eigentlich gar nicht wissen kann. Oder als etwas, was heute wahr ist und morgen wieder nicht. Als etwas Dynamisches, so wird das genannt. Wahrheit ist dynamisch. Wie anders ist es, wenn man nicht dem vertraut, was Buddha gesagt hat zum Beispiel, sondern was Jesus Christus uns sagt in der Bibel. Johannes 14, Vers 6 bis 7. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und damit meint Jesus sich selbst, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Was ist an dieser Aussage so anders? Jesus definiert die Wahrheit neu und sagt, dass es nur eine Wahrheit gibt. Jesus wird der Bedeutung des Wortes Wahrheit gerecht. Und das ist er, und sonst gibt es keinen anderen Weg zum Vater im Himmel, nur über ihn. Wahrheit ist nicht beliebig. Es gibt nicht viele Wege, sondern nur einen. Bei dieser Aussage von dem Herrn Jesus steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern Gott und sein Wort steht im Mittelpunkt. Und auf dieses Wort kann man tatsächlich sein Leben ausrichten. Das haben viele Menschen getan vor uns und nach uns werden es auch noch viele Menschen tun. Wie auch der Texaner John Brown. Wusstet ihr, dass Israel seit 2017 Erdöl fördert? Für mich, als ich diesen Artikel 2017 gelesen hatte, aus der Faktum war ich sehr überrascht über diesen Reichtum, den Israel besitzt. Und wie präzise und glaubwürdig die Heilige Schrift ist, zeigt die folgende Geschichte dieses John Brown. 1981 kam der Amerikaner John Brown zum Glauben an Jesus Christus. Und hier rechts im Bild. Beim Bibellesen stieß er auf Hinweise, dass Israel über den Rohstoff Öl verfügt. Beim Bibellesen. Und auf eine Verheißung, die vom zukünftigen Segen aus der Tiefe spricht. John Brown suchte in den Bibel genannten Regionen nach Öl in Israel, bemühte sich um Forschungsrechte und Lizenzen. Das hat 36 Jahre gedauert. Und 36 Jahre nach seiner Bekehrung und seinem Vorsatz in Israel durch die Förderung von Öl zu segnen, steht fest, in Israel gibt es gewaltige Lagerstätten von Öl. Israel verfügt über so viel Öl wie Saudi-Arabien, berichtet die britische Tageszeitung Daily Mail. Und seinen ganzen beruflichen Einsatz hat John Brown auf dieses Wort der Bibel gegründet. In 1. Mose 49 und 5. Mose 33 verheißt die Bibel Israel den zukünftigen Segen aus der Tiefe und spricht von den verborgenen Schätzen im Sand und vom Reichtum des Meeres, der den Nachkommen Jakobs zugutekommen soll. Und wir schauen uns mal die Bibelstellen an. 5. Mose 33, 24. Assa ist mit Söhnen gesegnet, er sei der Liebling seiner Brüder und tauche seinen Fuß in Öl. Und die biblischen Angaben nahm und nimmt John Brown sehr ernst. Und ein Zitat von ihm ist: Dort graben wir, sagte er, im Jezreeltal, im Norden Israels. Auch weiter östlich am Mittelmeer, eine Region, die dem Stamm Manasses zugeteilt ist, waren die Bohrungen erfolgreich. Brown suchte hier unter anderem wegen der Verheißung in 5. Mose 33, 13. Sein Land sei vom Herrn gesegnet mit dem Köstlichsten des Himmels, mit Tau und mit der Flut, die drunten ruht. Und heute erinnert sich Brown zurück an diese Exploration und sagt dazu: Als ich die biblischen Landkarten über die geologischen Karten legte, sah ich exakt, wo wir zu bohren hatten. Als Nachfolger Jesu habe ich keinen Zweifel daran, dass die Menschheit gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten lernen muss. Das ist der Schlüssel für eine gute Entwicklung, ob es sich um das Persönliche handelt oder ein Unternehmen, national oder international. Ja, auch für diese Präzision, die durch die Bibel möglich war, gibt es keine natürliche Erklärung, oder? Kann man da nicht nur staunen über den Gott, der nicht nur den Himmel und die Erde geschaffen hat, sondern uns sein Wort gegeben hat und dadurch zeigt, dass er der Herr der Geschichte war und bis heute ist und bleibt. Und wenn man die Bibel gebrauchen kann, um Öl zu finden, kann man die Bibel auch persönlich für sich in Anspruch nehmen? Die Bibel erhebt nicht den Anspruch, jeder unserer Lebensfragen mit Ja oder Nein zu beantworten. Das ist auf keinen Fall so. Zum Beispiel, wenn man im Garten einen Baum pflanzen möchte, muss man dafür wirklich nicht nach der passenden Bibelstelle suchen, sage ich mal. Also das meint die Bibel nicht. Aber in allen Fragen, die unsere Gemeinschaft mit Gott und seinen Heilsplan betreffen, ist die Bibel ganz klar. Und das, weil Jesus das Zentrum der biblischen Offenbarung ist. Das Alte Testament, was man am liebsten streichen würde, wie wir am Anfang gehört haben, weist prophetisch auf Jesus Christus hin und bereitet sein Erscheinen vor. Die Evangelien verkünden die Botschaft von seiner göttlichen Geburt, sowie seinen Worten und Taten. Und sie stellen sein Leiden und Sterben am Kreuz in die Mitte und bezeugen seine leibhafte Auferstehung, seine Himmelfahrt und seine Wiederkunft, die noch aussteht. Ja, dieses Evangelium von der Erlösung und der Rechtfertigung des Sünders, also dir und mir, entfalten die Apostel dann in ihren Briefen. Die Bibel ist also trotz der langen Zeiträume, in der sie geschrieben wurde oder entstanden ist, und unabhängig von der Vielzahl ihrer Autoren, ein in sich klarer und wahrer Zusammenhang. Ich zeige euch ein Bild, was ich euch schon mal dieses Jahr gezeigt habe. Das ist der Heilsratschluss Gottes. Darum geht das in der Bibel, auch wenn man das jetzt nicht alles erkennen kann. Es ist sehr fein. Das ist sozusagen der rote Faden in der Heiligen Schrift. Ja, sie ist das Werk Gottes, das aus der Inspiration durch den Heiligen Geist hervorging. Weil Gott selbst Autor der Schrift ist, ist die Schrift allein die Grundlage für alle Fragen des Lebens und Glaubens. Petrus schreibt, das hatten wir Freitag im Hauskreis, das hatten wir, glaube ich, nicht. 2. Petrus 1, 20 bis 21. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und weil der Heilige Geist die menschlichen Verfasser geleitet hat, kann der Inhalt der Bibel auch nur durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes verstanden werden. Der Heilige Geist gebraucht Gottes Wort, um Menschen ihre Schuld und den Ausweg daraus aufzuzeigen. 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das schafft sonst niemand. Wir selbst nicht, auch Buddha schafft es nicht, mit seiner Menschenweisheit. Wenn uns jemand auf unsere Schuld hinweist, was machen wir dann? Wir rebellieren, wir suchen einen Schuldigen. Aber wenn das Wort Gottes durch den Heiligen Geist uns unsere Schuld zeigt, dann geschieht dieses Wunder, dass wir Gott Recht geben. Denn die Schrift deckt die Schuld nicht nur auf, sondern beseitigt sie auch mit dem vergossenen Blut Jesu Christi. Das kann kein Mensch, das kann nur das lebendige Wort Gottes. Wie gesagt, diese Botschaft ist nicht gerade beliebt in unserem christlichen Abendland. Und wird es auch nicht in Zukunft. Es wird wahrscheinlich noch weniger. Ihr kennt doch alle die bunten Kirchenfenster mit Motiven aus biblischen Geschichten. Die kennen wir alle. Hier zwei Beispiele. Könnt ihr erkennen, welche biblischen Geschichten hier abgebildet sind? Kann man das erkennen? Das ist richtig. Ja, Hochzeit in Kana. Links, genau. Richtig, Mike. Ja, rechts ist barmherziger Samariter. Man sieht auch da, ganz da oben, man sieht da oben auch noch die Verbrecher davonlaufen, die den ausgeraubt haben und zusammengeschlagen haben. Ja, diese Kirchenfenster kennen wir alle mit verschiedenen biblischen Motiven. Der Künstler Gerhard Richter, einer der teuersten Künstler der Welt, gestaltet solche Kirchenfenster neu. Zum Beispiel dieses hier, das ist der Gerhard Richter. Und dieses Kirchenfenster hat er im Kölner Dom seiner Stadt, wo er wohnt, neu gestaltet. Es ist ja einfach nur bunt, nichts mehr über Gottes Wort aussagend oder über biblische Wahrheiten. Oder das hier, was letzte Woche enthüllt wurde. Das ist sein neuestes und wahrscheinlich auch das letzte Kunstwerk. Es wurde enthüllt in der Benediktinerabtei aus dem saarländischen Tolley. War letzte Woche in den Nachrichten. Bei diesem Kunstwerk hat der Künstler eines seiner Kunstwerke aus den 90er Jahren in Streifen geschnitten, in anderer Reihenfolge zusammengestellt und immer wieder gegeneinander gespiegelt. Und so sieht dann auch das Kunstwerk aus, was auf Zufall basiert. Und Gerhard Richter sagt zu diesem Kunstwerk Folgendes. Er sagt, heute, wo Religion an gesellschaftlicher Relevanz verloren hat, viele Gotteshäuser leer sind, wird der Pakt zwischen Kunst und Kirche erneuert. Beide Parteien profitieren von der Zusammenarbeit. Die meisten zeitgenössischen Glasfenster illustrieren keine Bibelgeschichten mehr. Das wird auch nicht gewollt, sondern haben eine ganz eigene Bildsprache. Sie tragen die persönliche Handschrift ihrer Urheber und sind schlicht Künstlerfenster. Das sagt Gerhard Richter zu seinem neuesten Kunstwerk. Jetzt haben wir zwei Kunstwerke gesehen. Eins am Anfang, ein sehr altes Kunstwerk und ein aktuelles, das von letzter Woche, was letzte Woche enthüllt wurde. Jetzt lass uns das mal nebeneinander stellen. Das eine links, das andere rechts. Und wir wissen jetzt, wie diese Kunstwerke jeweils entstanden sind und was sich die Künstler jeweils dabei gedacht haben. Welches sieht schöner aus? Welches hat Sinn? Welches Kunstwerk hat Tiefgang? Aus welchem dieser beiden Kunstwerke geht Leben hervor? Das Kunstwerk des Menschen, was auf Zufall basiert, oder das des lebendigen Gottes, was auf Intelligenz, Logik, Weisheit und Leben basiert? Ja, um auf die Frage von Anfang zurückzukommen, von dieser Person aus dem Braunschweiger Dom. Dieser Mann da, an den beiden Holzbalken, ist Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes, der Urheber des Universums, der Retter der Welt, was in diesem Kirchenfenster dargestellt ist. Es ist das Bild der Kreuzigung. Und als Jesus an diesen beiden Holzbalken hing, das man Kreuz nennt, waren dort zwei andere Menschen mit ihm gekreuzigt worden. Der eine zur Rechten, der andere zur Linken. Lass uns diese Begebenheit lesen aus Lukas 23, 39 bis 43. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungerechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft wiederkommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, dieses Bild der Kreuzigung repräsentiert die ganze Menschheit. Also hier machen wir sofort biblische Anwendung auf uns persönlich. Auf welcher Seite hängst du? Bist du derjenige, der seine Schuld leugnet, sie auf andere schiebt und Jesus nur als den Menschen mit übermenschlichen Fähigkeiten kennt, der von ihm nur erwartet, der ihn aus dieser schwierigen Lage herausholt, damit er sein eigenes Leben weiterleben kann? Oder bist du derjenige, der erkannt hat, die Strafe, die mich trifft, ist meine Schuld? Und diese kurze Zeit am Kreuz hat für diesen Übeltäter, der seine Schuld eingesehen hat, ausgereicht, um Jesus als Retter zu erkennen. Diese paar Stunden am Kreuz haben ausgereicht. Und so reicht unser kurzes irdisches Leben aus, um Jesus Christus kennenzulernen. Dafür haben wir dieses Leben auf dieser Erde bekommen. Es gibt keinen tieferen Sinn für unser Dasein auf diesem Planeten. Jesus Christus ist nicht nur das große Thema und der Mittelpunkt der Bibel, er ist auch der Urheber des Lebens, er ist der Schöpfer. Er möchte, dass wir ihn in der Bibel nicht nur als unseren Schöpfer, sondern auch als unseren Erlöser erkennen. Denn er ist die Wahrheit in Person. Er ist das Leben in Person. Jesus schenkt ewiges Leben. Das ist der Unterschied zwischen Buddhas Worten und Jesus seinen Worten. Das ist an der Bibel so besonders. So ist kein zweites Buch in diesem Universum. Welchen Wert hat die Bibel für dich? Und wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, ist die Beschäftigung mit der Bibel völlig vergeblich. Es bringt nichts, alles über Jesus zu wissen, sondern man muss ihn in diesem kurzen Leben persönlich kennenlernen. Amen.